Einen wunderschönen guten Morgen zu hier in die kleine, aber feine Runde und zu euch nach Hause an den Geräten. Am Freitag hat es ja in Bremen, kann man sagen, ganz tüchtig geschneit. Also es hat viel geschneit. Und wir sind dafür verantwortlich bei uns zu Hause, dass vor unserem Haus der Gehweg und auch der Weg zu unserer Haustür, dass der geräumt ist. Dass da niemand geht, ausrutscht, hinfällt, weil wir nicht geräumt haben und weil es glatt geworden ist. Und so ist dann zunächst immer, wenn es anfängt zu schneien, wenn das mal passiert in Bremen, dann ist so der Blick nach draußen. Ja, bleibt das überhaupt liegen? Ist es kalt genug? Ist der Untergrund kalt genug? Und manchmal ist es ja so, dass es wie eine Puderzuckerschicht nur überall liegen bleibt. Das ist ganz schön. Das Schönste ist fast daran zu sehen, wenn dann Paula rausguckt und sich freut und sagt, oh, guck mal, wie schön das aussieht. Und in der Tat, Kinder freuen sich noch viel mehr als Erwachsene darüber, wenn wir rausschauen und oh, die Welt hat sich verändert von ja, jetzt auf gleich quasi. Ja, und wenn das nur ein bisschen Puderzucker ist, dann ist auch die Überlegung, gehe ich überhaupt raus und fege das so ein bisschen zur Seite. Vielleicht ist das morgen eh schon wieder weg. Also, ja, dann ist es, warte ich in der Regel so ein bisschen ab. Beginnt das vielleicht noch mehr zu schneien. Und in der Tat, am Freitag hat das dann noch ein bisschen mehr geschneit. Und noch ein bisschen abgewartet und irgendwann hört man dann so Geräusche draußen und dann gucke ich so auch raus und ah, da sind dann auch Nachbarn schon am Werke. Und interessant ist ja dann, naja, ist jetzt der Schnee noch so, dass der Besen ausreicht oder muss ich tatsächlich den Schneeschieber aus dem Keller holen? Verstaubt, schon seit längerer Zeit dort, brauche ich tatsächlich einen Schneeschieber? Ja, und am Freitagabend war in der Tat ein Schneeschieber erforderlich und ich war dann noch später am Abend dann nochmal draußen, weil es hat ja noch weiter geschneit und ich habe ja dann noch gewartet, dass meine Frau aus Bayern zurückkommt, dass sie ankommen würde und das hat sich auch alles noch verzögert. Dann sind da Autos an der Ausfahrt so ineinander gerutscht, haben das da blockiert für eine Zeit und ich war halt zu Hause, habe schon vor dem Haus gewartet. Sie war nur wenige Kilometer entfernt und doch noch nicht da. Und dann habe ich mich erinnert an die letzten Winter. Wenn es dann mal mehr geschneit hat, dann war das bei uns vor dem Haus, da gibt es so eine Parkbucht, wo die Autos hintereinander stehen können. Und wenn es dann viel schneit, so über mehrere Tage oder ein, zwei Wochen und der Schnee dann fest wird, dann ist das ganz schön, dann verkleinern sich irgendwie die Parkbuchten, weil dazwischen der Schnee sich türmt und dann ist das platt gefahren, ist ganz fest und ja, das ist ja nicht so ideal. Und da ich dann Zeit hatte und draußen war, habe ich dann angefangen, zwischen den parkenden Autos dort den Schnee eben auch wegzuschippen auf die Straße hin. Und etwas später kam Michaela dann tatsächlich an, hat dann einen anderen Parkplatz dann auch gefunden. Und wir kommen zurück auf diese kleine Geschichte am Ende meiner Predigt. Also denken wir darüber nach, übers Schneeschieben, Schneeräumen. Was könnte das mit dem Buch Esra zu tun haben? Fällt mir jetzt erstmal keine Parallele ein, aber lassen wir uns überraschen. Ihr hört heute die vierte Predigt aus dem Buch Esra. Aus dem Alten Testament. Die erste Predigt, die das Buch Esra etwas angeschaut hat, da hatten wir zwei Punkte, und zwar, dass wir Gottes Wirken sehen konnten in der Geschichte. Wir konnten sehen, dass Gottes Wort sich erfüllt und dass Gott gebraucht, wen er will. Und dass sogar gottlose Menschen von seinem Handeln profitieren. Und wir hatten auch gesehen, was Gottes Handeln in den Menschen bewirkt hat. Wir waren ermutigt, mit dem zu dienen, was wir haben. Und Gott ist da eben in ruhigen Zeiten, aber auch in schwierigen Zeiten. Und wer sich nach der Hand des Herrn ausstreckt, wird niemals enttäuscht. Die zweite Predigt hatte zum Thema, wie die Hand Gottes über Esra war. Das lesen wir an verschiedenen Stellen im Buch Esra. Und in der Tat vor der Reise nach Israel, auf der Reise nach Israel und nach der Reise nach Israel war die Hand Gottes über Esra. Und wir hatten auch gesehen, warum Gottes Hand über ihm war. Weil er nämlich sein Herz auf Gott gerichtet hat. Er wollte das tun, was Gott gefällt. Der dritte Teil behandelte das Prinzip der Absonderung, sich von etwas absondern, keine Gemeinschaft haben. Und das Volk, das hatte sich leider nicht abgesondert von den Götzendienern, sondern sich mit den Völkern vermischt, die andere Götter angebetet haben. Und wir haben gesehen, welche Folgen die Untreue hat. Und wir haben auch über die Bedeutung für uns heute nachgedacht. Also, Esra, er war ein kundiger Schriftgelehrter, war also nach Jerusalem zurückgekehrt, um dort das religiöse Leben wieder zu erwecken. 458 vor Christus. Und Esra erfuhr von den geschlossenen Mischehen und war schockiert. Schlagt am besten das Buch Esra auf im Alten Testament, Kapitel 9. Da könnt ihr die ganze Zeit dann Vers für Vers mitlesen. Wir bleiben eigentlich ziemlich nur im Buch Esra, Kapitel 9 und 10, Vers 1. Also im Alten Testament das Buch Esra. Ich fange an bei den Versen 3 bis 5 in Kapitel 9. Ich lese aus einer moderneren Übersetzung, aus der Hoffnung für alle. Esra berichtet hier: Als ich das hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand, schnitt mir die Haare und den Bart ab und setzte mich auf den Boden. Wie betäubt saß ich da bis zur Zeit des Abendopfers. Inzwischen hatten sich viele bei mir versammelt. Sie hatten große Angst davor, wie der Gott Israels die Ehe mit Götzendienern bestrafen würde. Zur Zeit des Abendopfers stand ich auf. In meinen zerrissenen Kleidern kniete ich nieder und betete mit erhobenen Händen zum Herrn, meinem Gott. Und hier hatten wir beim letzten Mal angehalten. Und heute wollen wir noch etwas genauer hinschauen, wie Esra mit Gott gesprochen hat. Und was wir aus seinen Worten, aus seiner Haltung lernen können. So geht es weiter, Esra, Kapitel 9, ab Vers 6. Ich hab das bei mir überschrieben mit Esras Gebet. Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, mein Gesicht zu dir zu erheben. Welch schwere Schuld haben wir auf uns geladen. Der Berg unserer Sünden reicht bis an den Himmel. Schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet und so ist es bis heute geblieben. Darum sind wir auch immer wieder fremden Herrschern in die Hände gefallen. Sie haben uns, unsere Könige und Priester getötet, verschleppt, ausgeraubt und Schimpf und Schande über uns gebracht. Bis heute hat sich nichts geändert. Herr, unser Gott, du hast uns für kurze Zeit deine Gnade erwiesen. Einen Rest unseres Volkes hast du aus der Gefangenschaft entkommen lassen und hierher in die Heimat gebracht, wo dein heiliger Tempel steht. Darum können wir uns wieder freuen und wieder aufatmen, obwohl ein anderes Volk uns regiert. Wir stehen unter fremder Herrschaft, aber du hast uns nicht verlassen. Du hast uns sogar die Gunst der persischen Könige verschafft. Darum konnten wir ein neues Leben beginnen und deinen zerstörten Tempel wieder aufbauen. Du hast uns in Judäa und Jerusalem Sicherheit geschenkt. Doch was können wir jetzt noch sagen, unser Gott, nach allem, was wir getan haben? Wir haben uns über dein Gebot hinweggesetzt, das du uns durch deine Diener, die Propheten, gegeben hast. Du sprachst: Das Land, das ihr in Besitz nehmen werdet, ist durch den Götzendienst seiner Bevölkerung entweiht. Sie haben eure künftige Heimat durch ihre schrecklichen heidnischen Bräuche und ihre Götterstatuen beschmutzt. Darum sollt ihr mit ihnen keine Ehe eingehen, eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und eure Söhne nicht mit ihren Töchtern. Tut nichts, was ihr Glück und ihren Wohlstand noch vergrößern würde. Ihr selbst sollt mächtig werden, die Ernte eures Landes genießen und es euren Nachkommen für alle Zeiten weiter vererben. Aber unser Volk war dir ungehorsam und lud immer mehr Schuld auf sich. Darum brachtest du großes Unheil über uns. Doch du hast uns nicht so schwer gestraft, wie wir es verdient hätten, sondern uns hier im Land in Sicherheit gebracht. Wie konnten wir nur aufs Neue deine Gebote mit Füßen treten und uns mit diesen heidnischen Völkern einlassen? Muss dich da nicht der Zorn packen, bis du uns ganz vernichtet hast, bis niemand von uns mehr übrig bleibt? Herr, du Gott Israels, du hast Gnade vor Recht ergehen lassen und hast uns den Rest deines Volkes errettet. Doch jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. So betete Esra und weinte. Während er vor dem Tempel kniete und Gott die Schuld seines Volkes bekannte, sammelten sich um ihn viele Männer, Frauen und Kinder aus Israel. Auch sie weinten heftig. Was war das Besondere an Esras Gebet? Zunächst einmal beginnt es mit einem Schuldbekenntnis. In Vers 6: Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, mein Gesicht zu dir zu erheben. Welch schwere Schuld haben wir auf uns geladen? Der Berg unserer Sünden reicht bis an den Himmel. Esra schließt sich hier selbst mit ein. Was hatte er denn damit zu tun? Ist er eine Mischehe eingegangen? Ich denke, das offenbart an dieser Stelle, wie Esra sich selbst sieht. Eben nicht als vollkommen eigenständiger Mensch vor Gott, also nur mit seiner ganz persönlichen Verantwortung, vollkommen abgekoppelt von seinem Volk, sondern er sieht sich als Teil seines Volkes, als Teil des Leibes. Und das ist ein Prinzip, das wir auch im Alten und im Neuen Testament einige Male sehen können. Wie im Alten Testament bei der Eroberung von Jericho, welch ein wunderbarer Sieg. Und doch gab es dann Achan, der bei der Eroberung dann etwas sah, begehrte und es nahm und bei sich versteckte. Ein Mantel, Silber und Gold. Und danach ging die Eroberung weiter und dann Kundschafter wurden ausgesandt in ein kleines Dorf und dann, ach, da reicht nur eine, müssen wir nicht viele Krieger hinschicken, und eine kleine Schar wurde hingeschickt und geschlagen. Und Josua schreit zu Gott und ist ganz entsetzt, und wieso hast du uns bis hierher gebracht? Und jetzt werden alle wissen, ja, wir laufen weg, wir sind doch nur klein und eben nicht mächtig. Und Gott sagt, da ist Sünde bei euch im Lager. Und sie fanden heraus, wer es war, und sie vollstreckten eine schreckliche Strafe. Und auch im Neuen Testament die Situation mit der ganz jungen Gemeinde und Ananias und Sapphira belogen den Heiligen Geist und bezahlten mit ihrem Leben. Nun, was heißt denn das jetzt? Werde ich, Werde ich für die Sünden meiner Geschwister zur Rechenschaft gezogen? Aber das ist gar nicht der Punkt. Und solche Gedanken, die gehen nicht nur in die falsche Richtung, sondern sie haben eigentlich einen egoistischen Hintergrund. Denn der Hintergrund bei einer solchen Frage wäre ja, wie stehe ich eigentlich vor Gott da? Ich habe ja keine Schuld begangen und deswegen ist alles gut. Und Gott kann ja ruhig die anderen bestrafen, das ist auch gerecht. Also insofern ist doch alles hübsch. Na, die Sünden meiner Geschwister haben Einfluss auf mich. Und denken wir mal an das Beispiel unseres Herrn. Jesus Christus, das vollkommene Opferlamm, ohne Sünden. Er wäre der Erste und der Einzige gewesen, der hätte sagen können, was habe ich mit euren Sünden zu schaffen? Bleibt fern von mir, was habe ich mit euch zu schaffen? Aber er hat gesagt, nein, ich gebe mich hin für euch. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und er hat nicht nur die Sünden seines Volkes, sondern aller Menschen auf sich geladen und er hat sie persönlich genommen. Und offenbart also nicht unsere Haltung, wie wir uns selbst vor Gott sehen, bin ich so wie der Pharisäer und der Zöllner, der Pharisäer, der eben meint, durch seine Werke gerecht zu werden und der guckt dann den Zöllner an? Ist das eine ähnliche Situation? Der Zöllner, ja, der ist, ja, Gott, dass du ihn nicht akzeptieren kannst, ist mir klar, aber ich verzehnte sogar den Kümmel und die Minze. Tja. Aber Esra ist nicht so. Esra nimmt diese Schuld persönlich. Er bezieht sich selbst mit ein und er bekennt in Vers 7 die Gerechtigkeit Gottes und auch die Folgen der Sünde. Er sagt, schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet und so ist es bis heute geblieben. Und darum sind wir auch immer wieder fremden Herrschern in die Hände gefallen. Sie haben uns, unsere Könige und Priester, getötet, verschleppt, ausgeraubt und Schimpf und Schande über uns gebracht. Bis heute hat sich nichts geändert. Und Esra bekennt sich des Weiteren zu Gott. Und er lobt ihn und dankt ihm, weil er sieht, wie gnädig Gott in der Geschichte war mit seinem Volk und auch mit ihm. Und so bekennt er ja, Herr, unser Gott, du hast uns für kurze Zeit deine Gnade erwiesen. Einen Rest unseres Volkes hast du aus der Gefangenschaft entkommen lassen und hierher in die Heimat gebracht, wo dein heiliger Tempel steht. Darum können wir uns wieder freuen und wieder aufatmen, obwohl ein anderes Volk uns regiert. Wir stehen unter fremder Herrschaft, aber du hast uns nicht verlassen. Du hast uns sogar die Gunst der persischen Könige verschafft. Darum konnten wir ein neues Leben beginnen und deinen zerstörten Tempel wieder aufbauen. Du hast uns in Judäa und Jerusalem Sicherheit geschenkt. Welch ein Beispiel, auch zu danken, das Gute zu sehen, mit dem Gott uns immer wieder und Esra in seiner Zeit, wie Gott das Volk gesegnet hat und das zum Ausdruck zu bringen. Und er bekennt noch einmal ganz ausdrücklich, dass trotz dieser Dankbarkeit das Volk eben in Schuld fiel. Vers 10. Doch was können wir jetzt noch sagen, unser Gott, nach allem, was wir getan haben? Wir haben uns über dein Gebot hinweggesetzt. Dass du uns durch deine Diener, die Propheten, gegeben hast. Wir haben uns hinweggesetzt. Also das drückt eigentlich auch aus, nicht nur ein, das haben wir vergessen, sondern das drückt eher aus ein, ja, das ist mir nicht so wichtig oder das ist mir doch egal. Und nun wird die Schriftkenntnis von Esra deutlich. Was er jetzt hier zitiert, finden wir im 1., im 3., im 5. Buch Mose in Klageliedern, 2. Könige, 2. Chronik, Hesekiel und Jesaja wieder. Nämlich die Worte Gottes, dass er sagt, du sprachst, das Land, das ihr in Besitz nehmen werdet, ist durch den Götzendienst seiner Bevölkerung entweiht. Sie haben eure künftige Heimat durch ihre schrecklichen heidnischen Bräuche und ihre Götterstatuen beschmutzt. Darum sollt ihr mit ihnen keine Ehe eingehen. Eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und eure Söhne nicht mit ihren Töchtern. Tut nichts, was ihr Glück und ihren Wohlstand noch vergrößern würde. Ihr selbst sollt mächtig werden, die Ernte eures Landes genießen und es euren Nachkommen für alle Zeiten weiter vererben. Ja, die Situation war doch, Gott hat sein Volk ins gelobte Land geführt. Keins von seinen Worten ist irgendwo auf irgendeinen Boden gefallen, hat sich nicht in Erfüllung, es ist nicht erfüllt worden, sondern im Gegenteil. Alles ist seinem Volk gegeben worden. Er hat es zu einer großen Nation gemacht. Er hat sein Volk in das gelobte Land geführt, wo Milch und Honig fließen, wo sie alles hatten, und er war mit ihnen. Und dann gibt er ihnen noch ja die Gebote und sagt, haltet euch daran. Und sie konnten immer und immer wieder sehen, wenn sie sich daran hielten, Gott war mit ihnen. Er hat Segen geschenkt, er hat seine Versprechen erfüllt. Und so bringt dann Esra als nächstes auch die große Gnade Gottes in Erinnerung. Denn Esra wusste ja, wie es weiterging. Josua hat dann das Volk ins Land geführt, aber dann, ja, es dauert nur eine Generation bis zum Abfall. Und dann die Zeit der Richter, immer wieder der Abfall, der Hilferuf zu Gott und Gott lässt sich erbarmen und so weiter und so fort. Und so sagt er aber unser Volk, in Esra 9, Vers 13, aber unser Volk war dir ungehorsam und lud immer mehr Schuld auf sich. Darum brachtest du großes Unheil über uns. Jetzt kommt der erste Teil der Gnade. Doch du hast uns nicht so schwer gestraft, wie wir es verdient hätten. Gott war barmherzig, er hätte eigentlich das Volk austilgen müssen. Aber er hat es nicht so schwer gestraft. Die Strafe der Gefangenschaft letztendlich, das Volk Juda nach Babylon zu bringen, das war noch eine geringe Strafe. Das war sehr gnädig. Und Punkt 2, sondern uns hier im Land in Sicherheit gebracht. Gott hat sein Volk zurückgebracht. Und wie viele Völker gab es in der Menschheitsgeschichte, die ausgetilgt sind, die, wo kein Mensch mehr was von weiß, aber nicht so Gottes Volk. Und umso mehr schmerzt es Esra, dass diese Dankbarkeit und dieses Staunen über die Gnade Gottes nur kurz anhielt. In Vers 14, wie konnten wir nur aufs Neue deine Gebote mit Füßen treten und uns mit diesen heidnischen Völkern einlassen? Muss dich da nicht der Zorn packen, bis du uns ganz vernichtet hast, bis niemand von uns mehr übrig bleibt? Und Vers 15 klingt wie ein Schlussplädoyer vor Gericht. Herr, du Gott Israels, du hast Gnade vor Recht ergehen lassen und hast uns den Rest deines Volkes errettet. Doch jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. Fassen wir noch einmal die Besonderheiten dieses Gebetes zusammen. Esra bekennt die Sündhaftigkeit des Volkes und stellt die andauernde Übertretung von Gottes Geboten der Gnade Gottes gegenüber. Und Esra bringt keine Entschuldigung hervor. Es tut uns leid, aber wir hatten einen guten Grund dafür, dass wir uns nicht an deine Gebote gehalten haben. Was ist das Erste, wenn mir jemand etwas sagt, was ich falsch gemacht habe? Ich versuche mich zu rechtfertigen. Das steckt so tief drin, aber bei Esra, nein. Und da Esra auch ein führender Mann war, war sein Gebet beispielhaft, weil er sich mit dem Volk identifizierte. Er sagte eben auch nicht, O Herr, das Volk hat gesündigt, Aber ich hatte keinen Anteil daran. Bestrafe sie alle, das ist vollkommen gerecht, aber nicht mich. Und diese vorbildliche Haltung brachte andere dazu, ähnlich zu handeln, ihre Sünde zu bekennen, ihr Verhalten zu bereuen und zu verändern. In Esra 10, Vers 1, so betete Esra und weinte. Während er vor dem Tempel kniete und Gott die Schuld seines Volkes bekannte, sammelten sich um ihn viele Männer, Frauen und Kinder aus Israel. Auch sie weinten heftig. Und natürlich haben wir nicht nur die historische Distanz dazwischen und die kulturelle Distanz und Unterschiedlichkeit zu uns. Aber trotzdem sollen wir überlegen, was bedeutet das für uns? Sehen wir dort ein Beispiel? Was ist das, wenn die Gemeinde sündigt? Nun, zunächst müssen wir ja erstmal erkennen, dass wir gesündigt haben, bevor dann die Glieder die nötigen Schritte tun können. Und so besteht ja auch die große Herausforderung für uns alle, uns gegenseitig auf die Sünde hinzuweisen, wenn wir es schon nicht selbst erkennen. Und welche Möglichkeiten haben wir? Nun, wir könnten eine Predigt darüber halten, über ein bestimmtes Thema und vielleicht dann die Geschwister, die uns besonders vor Augen sind, während der Predigt genauer angucken, damit sie auch Bescheid wissen und uns dann nachher hinsetzen und dann sehen, ob es geklappt hat. Aber vielleicht sollten wir eben besser Esras Ansatz bevorzugen, dass ich mich mit den Sündern identifiziere, dass ich von unserer Schuld und unserer Sünde spreche. Und wir können gemeinsam daran denken, was Gott schon für uns alles getan hat, was er uns schon vergeben hat und wie unwürdig wir immer und immer wieder sind. Und so können wir ehrliche Reue zeigen und Trauer darüber, wie Gottes Kinder so tief haben sinken können, seine guten Gebote immer und immer wieder zu missachten. Wenn wir unsere Sünden ernsthaft und glaubwürdig vor Gott bringen, vielleicht würde dies uns allen helfen. Im Neuen Testament werden wir wiederholt zur Umkehr aufgerufen. Denken wir an Simon, den Zauberer in Samaria, der dann von Petrus die Gabe, seine Hand aufzulegen und Gaben zu übertragen, von ihm kaufen wollte. Und Petrus weist ihn streng zurecht, kehre um und bete zu Gott, dass er vielleicht diesen Anschlag deines Herzens vergeben möge. Und er ist ganz geschockt und betet für mich, dass ich gerettet werde. Oder denken wir an den Jakobusbrief, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann die Zuversicht, die Johannes schreibt an die Christen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wie haben wir versucht, unseren Kindern immer und immer wieder zu sagen, über all die Jahre, wenn ihr etwas habt, wenn ihr etwas ausgefressen habt, kommt zu uns und redet mit uns. Sagt uns das. Wir freuen uns darüber, also viel mehr, als wenn wir es irgendwie herausfinden, was ihr gemacht habt. Und dann müssen wir euch natürlich schwerer bestrafen. Aber wenn Kinder zu den Eltern kommen mit Tränen in den Augen und sagen, Papa, ich habe das und das gemacht, da geht mein Herz ja auf und freut sich und sagt, ach, das ist wunderbar, hast du das schon mit Gott ins Reine gebracht? Und ich denke mir manchmal, ist das vielleicht auch die kindliche Einstellung, die wir haben müssen gegenüber Gott und gegenüber unseren eigenen Sünden. Tja, nun zurück nochmal zu Esra. Die Situation für Israel, es wurde eine sehr drastische Lösung gefunden. Die Frauen und Kinder der fremden Völker, die wurden weggeschickt. Da haben wir letztes Mal in der Bibelstunde auch schon noch mal ein kleines bisschen drüber nachgedacht. Und das sind so viele offene Fragen dann. Wurden sie versorgt? War dies eigentlich Gottes Wille? Hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben? Was wir daran sehen können, ist, dass der Mensch sich durch seinen Ungehorsam immer wieder in Situationen bringt, die sind einfach nicht mehr wirklich zu heilen. Das lässt sich nicht mehr ungeschehen machen. Und so gibt es Konsequenzen, mit denen wir als Menschen einfach leben müssen. Aber ein Teil dieser Konsequenzen, nämlich die Entfernung von Gott, die lässt sich beheben. Und das ist genau der Punkt, durch Bekennen, durch Umkehr, es anders machen, die Bitte um Vergebung, dadurch lässt sich Gott immer wieder erhören. Und das ist eine wunderbare und großartige Botschaft. Und wir wollen in der Predigt-Nachbesprechung auch darüber reden. Und auch darüber, was wir lernen können für unser eigenes Gebet, für meine Einstellung im Gebet. Und als drittes dann noch die Frage für die Predigt-Nachbesprechung, weil die Israeliten damals, die haben schon ganz schön etwas aufgegeben, um Gott zu gefallen, um das wieder gut zu machen. Also die Frage, was habe ich eigentlich aufgeben müssen? Oder gibt es da etwas? Oder gab es mal etwas, was ich aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, damit gebe ich Gott nicht die Ehre? Und dass wir so etwas miteinander teilen. Kommen wir zum Fazit. Ja, das Buch Esther ruft bei mir traurige und frohe Gedanken hervor. Traurig, weil das Volk Juda es trotz der Zeit in der Gefangenschaft nicht gelernt hatte, sich an Gottes Gebote zu halten. Und traurig, ja, weil um eine Lösung zu finden, da mussten sich die führenden Männer des Volkes nicht nur eigentlich öffentlich demütigen, sondern die Frauen und Kinder mussten weggeschickt werden. Aber ich habe frohe Gedanken, weil Gottes Volk immer noch offen war für seinen Willen. Und Gott war immer noch bereit zur Gnade und zur Vergebung. Nach all diesen Dingen. Das Volk war bereit, sich der Sünde zu stellen und zu tun, was nötig war. Vielleicht hatte es ja endlich seine Lektion gelernt. Umso trauriger, dass ich 10 Jahre später auch Nehemia mit demselben Problem konfrontiert sah. Da können wir nur den Kopf schütteln und uns staunend fragen, warum? Wie konnte das sein? Wieso konnten sie nicht jetzt einfach Gottes Geboten folgen? Warum müssen sie immer wieder abirren? Und dann der Sprung zu mir heute. Warum werde ich immer wieder lauwarm und träge und faul? Warum gibt es Spaltung? Warum gibt es immer wieder falsche Lehren, die die Gemeinde bedrohen und manche zum Abfall verführen? Es ist so, dass Gottes Volk immer kurz davor steht, abzufallen. Der Abfall von Gott ist immer nur eine Generation entfernt oder sogar weniger. Und darum ist Wachsamkeit notwendig und die Bereitschaft, der Sünde entgegenzutreten. Eine andauernde Erneuerung ist von größter Bedeutung. Und darum feiern wir auch das Mahl, nicht weil es ein Ritual ist, sondern weil wir uns daran erinnern, Sonntag für Sonntag, was Christus getan hat für uns. Dass er unsere Schuld bezahlt hat. Ich muss mir der Gefahr der Sünde bewusst sein, mich selbst kritisch anschauen, mir überlegen, Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Ich denke, das ist nicht nur ein Gebot, sondern es ist auch ein Vorrecht, was wir haben. Nehme ich das in Anspruch? Und mit welcher Haltung will ich das alles tun? Ich möchte dem guten Beispiel von Esra folgen. Und kommen wir nun abschließend zurück zum Schneeschieben. Ich glaube, damals hat es keinen Schnee gegeben. Aber mir ist durch den Kopf gegangen, wenn ich den Schnee eben nicht beachte und nichts tue oder erst ganz spät rausgehe, wenn alle anderen haben schon geschoben, da sind schon ganz viele lang gegangen über unseren Gehweg, über den Schnee, haben den fest getrampelt. Je später ich mich darum kümmere, um das Schieben, umso schwieriger wird es. Und wenn ich sogar noch die Nacht abwarte und es weiter friert, dann wird es immer schwieriger. Also was ist eigentlich Schneeschieben im geistlichen Sinne? Das ist, meine Schuld zu bekennen und vor Gott zu bringen. Und das zu tun, wie es Esra getan hat, das soll uns und mir ein gutes Vorbild sein. Möge Gott sich über mich und auch über uns immer wieder erbarmen, wie er es seit jeher über sein Volk getan hat. Amen.